Ja, so, so weit hatte ich natürlich das gar nicht zu Ende gedacht, dass man nur diese Kopien da reinkriegt. Moment, also wie war es genau gestellt? Ich habe jetzt das Q gleich ABQ, das ist also, das sind praktisch 1, 2, das sind 3 Zustände. Ne?
Ja. Ja, also immer 2 hoch n plus 1. Im Fall für n größer gleich 1 und im Fall n gleich 0 halt 1.
Ist das auch n plus 1?
Also 1 plus 2 auf n. Also
2 so 1 plus?
Na, der eine für den Namen Q. Ja. Also streng genommen nach den Regeln, ja, ist ja Q, ne, also Q und ABQ sind ja zwei verschiedene Zustände,
die sich
gleich verhalten. Ja, das ist schon.
Meiner Meinung nach ein bisschen Haarspalterei.
So weit hatte ich noch gar nicht gedacht, aber das ist also streng genommen trifft das zu. Und ich meine, dann muss man sich ja nochmal überlegen, wie das eigentlich mit diesem frei fliegenden Term dann ist. Und mal parallel zu sich selbst. Also eigentlich sind wir dann bei 2 plus und so weiter. Ja, ja, aber das Ding ja auch nochmal einen Namen kriegen
muss. Ja, weil man auch nicht weiß, zumal man ja auch jetzt irgendwie es leicht problematisch ist, wenn man dann erstmal einfach nur die Striche so hinschreibt, weil man ja nicht weiß, wie ist da die Assoziativität bei dieser Parallelkomposition. Also das ist natürlich...
Ja, darunter ist dann, das kann man ja klammern, wie man will, da ist dann die Anzahl Zustände, die man kriegt, die bleibt darunter nur aber invariant. Ne? Und darum klammern. Ja. Ja, gut, und dann fangen wir doch einfach mal an. Ne?
Da bringt schon den schon. Also der
Kaffee ist eine Kaffeemaschine, sondern ein Kaffee.
Das ist eine Computer-Scientist, der da sitzt und die ganze Zeit publiziert. Ja? Wenn die Kaffeemaschine direkt daneben steht, der kriegt man dann nicht mit von.
Das heißt also, wir fangen an mit Aufgabe
1 und 2 versprechen wir einfach mal direkt.
Wir können das einfach frei umwandern lassen oder es kann sich hier auch vordrängeln.
Die 3 ist nicht so hübsch.
Also nicht die 3, achso, ich wollte nicht mit der 3 anfangen, mit der 1 anfangen natürlich. 1 mal 1.
Dann kann ich einfach mal. Ein bisschen knapp zu halten, mache ich auch wieder das mit dem, dass ich einfach für einen Prozess, der sich durch eine Ableitung mit Aktion ergibt, dass ich einfach so einen Strich dran setze an den Namen. Das heißt, dann habe ich halt immer User, User-Strich, User-2-Strich. Und ich mache einfach U und S für User und Send. Und genau, wenn wir jetzt dann fangen wir einfach mit diesem Mutex 1 an und schauen, was können wir dafür herleiten. Dann ist die einzige Regel, die erstmal matcht, halt die con, also constant. Das heißt, wir haben hier us ohne l, wobei l halt diese ausgeschlossene Menge ist mit pv. Gut. Was matcht darauf? Darauf matcht jetzt nur Restriktion. Das heißt, wir haben hier us.
Und kann man einen rhetorischen Tipp geben, man soll hier ja auch fürs Leben lernen. Ich selber konzentriere mich, muss ich auch mal sehr konzentrieren, das zu machen. Und zwar, man trennt Schreiben und Sprechen.
Okay.
Also deswegen, weil man ja das Publikum ansprechen will und nicht in der Lage ist, wenn man nach vorne spricht, nach hinten zu schreiben. Also, und zwar würde ich immer vorschlagen, erst schreiben, dann okay. erläutern, was man gerade geschrieben hat. Dann muss man sich natürlich überlegen, was für Etappen man schreibt.
Okay. Gut, wenn wir uns jetzt das anschauen, dann matchen da halt die drei Regeln COM1 bis COM3 drauf. Aber wenn ich mir jetzt hier anschaue, ich will ja was hierfür herleiten und hier sind P und V ausgeschlossen. Und mit COM1 und COM2 kriege ich nur Übergänge mit P und V. Deswegen schaue ich mir nur COM3 an. Genau, und dann bekommen wir hier eben diese Silent Transition und das setzt sich dann halt nach unten fort. Okay. Gut, das war jetzt der einzige, den wir hier gefunden haben. Das heißt, wir machen mit dem hier weiter. Und da bekommen wir dann... Ja, wie ausführlich soll ich das jetzt machen? Also es ist halt nochmal... Es wiederholt sich halt dann allmählich.
Ja gut, aber einmal kommt ja auch einer, der dann anders läuft, nicht? Also jetzt vielleicht zum Beispiel mal den einen für Enter irgendwie...
Den kann ich noch machen, gut. Dann sind wir hier bei... dem hier und suchen einen Übergang, den er machen kann. Dann matcht halt auch wieder nur Restriktion. Und hier matcht jetzt eben COM3 nicht, weil S' kann nur mit V einen Übergang machen und U' nur mit Enter. Und COM2 kann ich jetzt auch wieder vernachlässigen, weil der dann diese Restriktion nicht überlebt. Das heißt... insgesamt bekommen wir dann den hier und das ist der einzige, der möglich ist. Gut. Und wenn ich jetzt von dem hier weitermache, dann bekomme ich auch wieder nur einen möglichen und zwar sieht der so aus. Ich gehe von diesen hier mit Exit und das ist bis auf Umbenennung genau diese Herleitung. Genau, und wenn ich den hier herleiten will, dann sieht die Herleitung genauso wie das hier aus.
Also auch wieder ein Stück.
Genau, bis auf Umbenennung. Insgesamt das LTS, was man bekommt, ist dann eben... wie folgt. Also wir haben hier fünf Zustände in unserem LTS.
Wobei einer moralisch eine Doppelung
ist. Ja.
Aber egal. Also im Wesentlichen.
Ja.
Gut. Ja, okay. Vielen Dank. So, dann kommt also als nächstes, das hier ist ja noch nicht die tatsächliche Mutex-Situation, weil es nur einen User-Prozess gibt. Also wir bräuchten dann jetzt das Szenario mit zwei.
Die Angabe ist, glaube ich, einfach nur, dass du den Mutex 2 hast, der im Prinzip das da ist, nur dass innerhalb der inneren Klammer nochmal eine Klammer drumherum kommt mit einem User 2.
Also nochmal ein User-Prozess. Bleibt mir nichts anderes, ja. Klassenschritt bleibt mir nichts anderes übrig, als halt die Definition abzuschreiben. Ja, ich orientiere mich mal an der Notation mit ihm.
Nee, den brauchst du gar nicht unterscheiden.
Okay. Zum nächsten Schritt muss ich die Restriktionsregel anwenden. Und jetzt habe ich im Prinzip zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder die linke Seite wählen und dann sind wir im Prinzip hier. An dieser Stelle hätte aber auch User mit das immer vorher synchronisieren können. Und das ist jetzt kommt rein im Prinzip, so wie da drüben auch. Dazu muss dass hier einen Übergang machen. Und das hier. Gut. Ich muss die auch wieder wie bei der 1 da drin. Auf die Weise können die beiden synchronisieren und man erhält einen Schauübergang. Okay. Also im Unterschied zu 1 können halt jetzt 2 Lösungen das immer vorher synchronisieren.
Das Kreidestaub und Kreidewasser sind echt schrecklich.
Ja, ja, man hat das dann hinterher immer auf den Schuhen und so. Vor allem.
Vor allem zu viel Kreide trocknet die Hände unglaublich aus. Hörst du mir?
Okay, also in diesem Falle geht es jetzt eigentlich bei der Wii bei der 1 weiter, weil der andere User nichts hat, mit dem man synchronisieren kann. Also auf die Weise kommen die von 3 Regeln sozusagen nicht in Frage für den User auf der rechten Seite und man erhält Übergänge bei 1. Ja, also hier erhält man dann also wie da drüben U-S-. U3-S- und dann wieder einen Tauübergang zu USU. Dann hat man wieder einen Zyklus quasi. Bei dem zweiten Fall geht es folgendermaßen weiter. Ja, gut. Darunter steht dann halt das Ganze nochmal ohne L sozusagen. Also.
Ist da eigentlich das Klammern wichtig bei der Restriktion? Also die Frage ist, ob das da oben, wenn man das einfach so hinschreibt, parallel U-Strich, so. Querstrich, ob da die Klammer jetzt so? Da, ja, ob da eine Klammer jetzt noch wichtig wäre oder nicht? Also, ja, eigentlich schon,
die,
oder?
Die Klammerung ist wichtig, ja, ja. Also die Restriktion hat einen Scope, nicht? Und der ist schon wichtig. Also das ist was anderes, ob ich jetzt die Klammern einmal um den ganzen Ausdruck setze oder meinetwegen nur um das letzte Buch oder so.
Ja, aber was man gar keine Klammer setzt, wie ist dann die Vorschrift, ob das dann auf das direkt daneben wirkt? Also ist das so eine Art Strich vor
Querstrich? Ja, ich glaube, bei Al steht da irgendeine Präzedenzfolge, da ich mir dann die eh nicht merken kann, dass ich
lieber Klammern.
Okay. Okay, setze ich auch Klammern. Okay. Also. Die altbekannte Funktionsregel. Gut, das ist, müsste wieder wie bei der 1 sein. U-Strich noch nicht. Was ist denn hier? Enter. Mach doch mal 1. Gut, für Excel geht es dann analog im Prinzip. Danach kannst du das synchronisieren, so wie hier im Prinzip. Und man ist wieder im Zyklus und kommt auf die Ursprungsdefinition zurück. Durch den
Drachen. Ja, einmal das Bild, genau, nicht, das ist ja das Informativste.
Genau. Zwei Möglichkeiten. Entweder der linke User synchronisiert. Oder eben der rechte. Enter. Also wenn sie dann erstmal synchronisiert haben, verhalten sie sich gleich, die beiden User. Ja.
So, jetzt geht's im Prinzip. Zurück. Hier war es mit einem Taube.
Ja, noch nicht setzen. Ich fürchte, die nächste Aufgabe wird vielleicht in der Sinnstelle
Ja, das ist keine explizit genug gelöst.
Aber erstmal zwischendurch. Also die Frage: Warum ist hier also jetzt, wie man jetzt sieht,
Ja, also man sieht schon, dass niemals beide User einen Strich haben, sozusagen, würde man auch sagen. Also ist nicht beide in ihrem Ausführungsabschnitt.
Also der kritische Abschnitt ist ja, wenn er in U2-Strich ist, könnte man sagen, es ist zwischen Enter und Exit.
Zwischen Enter und Exit, also U2-Strich, genau. Ne? Also formal wäre der Clash, wenn man da bei beiden U2-Strich kriegt. Und das kommt aber nicht vor. Nicht? Also es ist einfach, nicht? Also wenn man das System schon so, also wenn man alle erreichbaren Zustände ausgerechnet hat, ja, also es ist letztlich eine Erreichbarkeitsanalyse, die wir aber sowieso fahren, weil wir eben per Definition das LTS mal hinmalen, was halt von dem Ursprungszustand auch da aus erreichbar ist. Und dann muss man eben nur gucken, ist in diesem System irgendwo ein schlechter Zustand drin oder nicht. Antwort auf nein, fertig ist die Laut. Das ist eben, weil, ja, also das ist eine Überprüfung einer Safety-Eigenschaft. Safety heißt eben immer, nichts Schlechtes ist erreichbar. Ja, jetzt kommt noch das kaputte Protokoll.
Ja, da habe ich jetzt noch ein Problem, dass ich da noch was dazu hingeschrieben habe, aber die Angabe nicht mehr.
Wir können jetzt die.
Achso, ja. Hat es denn noch jemand?
Ja.
Achso, ja, dann. Okay, dann
also, ich meine, eigentlich reicht es ja, einen Übergang herzuleiten, der das kaputt macht.
Ja. Genau, das reicht, ja.
Ja, also, das ist. Oh Gott.
Mich jetzt mal. So. Da wir eh noch ein paar Aufgaben haben, wische ich jetzt einfach mal alles. Jetzt versuche ich mich mal als Mathematiker.
Das funktioniert.
Wir haben da so eine tolle Technik drauf irgendwie.
Oh Gott, ja. Es gibt so tolle Geräte, die das in einem können. H4 ist so eins, das funktioniert aber nicht.
Ja. Also irgendwie Mathematik haben da eine Technik drauf.
Also ich habe das noch nie gemacht.
Die Dozenten machen das immer. Ich finde das sehr eindrucksvoll, ich kann es nicht.
Also die Mathe für Physiker machen.
Nicht nur die Mathe für Physiker, ich glaube, das können viele Mathe-Dozenten.
Ja, es kann ja auf gar keinen Fall irgendwie ein ernsthaftes Ziel sein, das Tafelwischen zu beschleunigen, ja, weil ja das Tafelwischen die Pausen herstellt, die sonst im Ablauf ja schwer herzustellen sind.
Ja. Oh, ich muss sagen, es geht doch irgendwie schneller, wenn ich das einzeln mache.
Ja, also ich kenne eigentlich, also mir ist jemand bekannt, der das so macht. Deswegen wundert mich das jetzt.
Echt? Also ich habe schon viele Mathe-Dozenten gesehen, die das machen.
Ich kenne das auch, aber mir würde jetzt niemand einfallen. Ja, gesehen habe ich es auch schon mal. Ja.
Physikprofessoren machen das teilweise auch. Also das ist sehr interessant immer. Das ist ein sehr minimalistisches Wischen dieser Tafel, aber.
Ja, Marburg habe ich noch Physik gehört bei jemandem, der hatte also einen Assistenten, nicht Reinigungspersonal, sondern einen Assistenten, während der Physik dabei ist, eben die Tafel.
Nett! Ich meine, dafür sind doch definitiv so Assistentengehälter gerechtfertigt. Dafür braucht man einen Bachelor, um sowas zu dürfen, ja. Also das ist hier hochgradig effizient zertifiziertes Datenwischen. Dann müsste das hier aber wahrscheinlich sogar echt wissenschaftliche Arbeiten, wie man das perfekt macht.
da es wissenschaftliche Arbeiten über das Spülen mit Hand gibt. Also das fand ich auch sehr interessant, dass ich das mal gelesen habe. Irgendwie nur noch so Futzenkreide.
Yes. Nichts Schönes mehr.
Nee. Was haben wir denn? Also die Definition von User ändert sich einfach jetzt in dem Fall. Und schreibt man die einfach mal hin, die neue Definition. Die ist jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, P, Enter, V, Exit.
Ja.
Wozu das führt, also ist die Frage, ob man jetzt einfach alle Übergänge bis dahin hinleiten muss oder ob man jetzt einfach mal sagen kann, okay, man kann kommen durch einen P-Übergang.
Die können wir ja kopieren, weil sich da nichts
geändert. Richtig, also bis hierhin, bis zu dieser Stelle, das ist jetzt hier die Stelle, wo wir uns nach zwei Übergängen in U' befinden. Ja. Und der Übergang, den U' jetzt machen kann, der ändert sich eben. Sind wir zum Beispiel bei dem hier mal. Wir haben jetzt hier U', haben S', parallel dazu ein U. Ohne L, das kann jetzt den Übergang tau machen. So, Strich, Strich, Strich. S. U. Ohne L. Und zwar genau deswegen, weil der jetzt hier links einen P-Übergang machen kann, einen V-Übergang machen kann und der einen V-Übergang. Also im Prinzip ist das hier, ja gut, man kann es jetzt natürlich durchexerzieren. Hier ist jetzt im Prinzip ein Res. Und was haben wir noch? Wir haben theoretisch sogar noch ein COM1 erstmal, damit wir an den linken Teil kommen. Und dann für den linken Teil haben wir noch ein COM3. Wenn man diese ganzen Regeln hier im Prinzip einsetzt, gründet sich das Ganze darauf, dass U' einen V'-Übergang nach U' machen kann. Während S' einen V-Übergang nach S macht. Und aus dieser Situation raus hier, also haben wir hier unser U' und parallel S jetzt, parallel U ohne L, das kann jetzt dummerweise wieder einen Tau-Übergang machen, was es eben nicht soll. Oder was es halt in dem Fall kann, aber eigentlich etwa genau das ich nicht will. Zu S' parallel U' ohne L und ja gut, können wir wieder alles schön anwenden, einmal Res, dann haben wir COM3 als zweite und als dritte Regel haben wir hier dann eigentlich nochmal COM2. Wenn man die wieder alles zusammentut, gründet sich das eben wieder daraus, dass das hier einen P-Übergang machen kann und das hier einen P-Übergang. Und dann haben wir genau das, was wir nicht wollen, nämlich wir haben zwei User in einem Zustand, der nicht der Grundzustand ist und damit haben wir unsere Mutual Exclusion eigentlich verletzt schon, weil der kann jetzt hier einen Enter-Übergang machen, dann sind sie beide im bösen Bereich und die Sache ist gelaufen. Genau, so. So, dann spielen wir jetzt Ping-Pong und ich mache die A2 gleich auch noch. Wir können jetzt entweder das Ganze im Kreis machen oder wir können hin und her springen.
Mir ist egal.
Mir ist es auch egal.
Ich habe bei der A2 die pedantische Lösung mit dem einen zusätzlichen.
Du kannst gerne die pedantische Lösung machen. Ich habe die sehr einfache Lösung, dass ich sage, es ist 2 hoch n und dieser eine Poppel, den es eigentlich noch geben müsste, den. Das ist ja prinzipiell nötig. Also, brauche ich den?
Also, man könnte das Regelsystem, also die Semantik auch so definieren, dass man also sagt, dass man immer die Namen also durch ihre Definition ersetzt, dann hat man ja. Den doch dann nicht mehr. Ne?
Okay, also man könnte jetzt quasi nur sagen, P ist gleich dieses N mal Q parallel geschalten und dann müsste man eigentlich von P aus noch irgendwie.
Ja, man macht einen Übergang von P aus, den man daraus kriegt, dass in n mal parallel u diesen Übergang macht und das sind dann also zwei gedoppelte Punkte. Man kommt halt in dieses ursprüngliche p nie wieder rein, nicht? Weil man ja, ja. Eigentlich in einen benannten Zustand reinläuft. Ja?
Das ist, ja, okay. Aber essentiell ist es eigentlich das Gleiche, nur dass man sagt, okay, man kann jetzt anstatt zu sagen, fängt von dem benannten Zustand aus an, Aber ich meine, Rekursionstechnik, man, guckt, man läuft nie wieder in diesen benannten Zustand irgendwie rein, aber doch.
Ja, also, so, nee, recht betrachtet tut man es manchmal schon.
Nicht? Eben, ja. Also, das ist eigentlich dieser Grundzustand da, in den man doch wieder reinlaufen kann.
Ja, kommt ein bisschen drauf an.
Okay, also, gut. Also mach deine bitterische Lösung. Bitte sehr. Ist okay, nein. Dagegen.
Also, um noch ein bisschen mehr pedantisch zu sein, wie gesagt, P0 muss man sich halt irgendwie festlegen, wie man das definiert. Dann habe ich jetzt gesagt, das ist der Deadlock. Und dann die Behauptung ist, Größe des LTS ist eben 1, wenn n gleich 0 ist und ja, 2 hoch n plus 1 für n größer 0. Gut. N gleich 0 würde ich sagen, ist klar. Also das LTS vom Deadlock, wie sieht das aus? Naja, es ist halt ein Punkt und der Punkt, der macht nichts, also ist die Größe 1. Gut, dann N gleich 1. Können wir uns überlegen, was passiert da? Ja, ich schreibe jetzt auch einfach mal hin und sage, also man braucht nur zwei Regeln. Also wie sieht es aus? Wir haben P1. Wie kann man das hier herleiten? Naja, da hat man einmal diese Con-Regel und dann eben die Act-Regel. Und die beiden hier, die sind eben auch über diese, das hier über die, Moment. Ja, hier auch Con und Act und hier nur Act. Genau. Ja, und das sind offenbar 3. Und 3 ist 2 hoch 1 plus 1, also passt.
Geht das noch ausführlicher oder?
Okay, gut. Dann gehen wir zum Induktionsschritt. Der geht von n nach n plus 1. So, mal schauen, wie ich das am besten hinschreibe, weil da war ich.
Ich habe dir ein bisschen anders gemacht, ich habe dir von minus 1 nach n gehen lassen. Fand ich irgendwie schöner. Kann man machen, wie man will.
Gut ist natürlich hier eine rekursive Definition von pi zu haben. Ne?
Ja, das habe ich dann auch hingeschrieben. Da hat man halt mit dem pedantischen Ansatz dann wieder das Problem, dass das ja dann formal wieder was anderes ist als das hier. Also es geht halbwegs, weil...
Das muss man ja nicht meinen als...
Ja,
das muss man ja nicht als Prozessdefinition meinen, man kann es ja einfach als Abkürzung für ein Pattern meinen.
Das habe ich auch so hingeschrieben, allerdings nicht als Definition.
Ja, sehr ja genau so. Ja.
Genau. Gut, was habe ich dann geschrieben? Gut, dann habe ich gesagt,
also so ist ja, im Übrigen natürlich auch die Aufgabenstellung gemeint gewesen, dass P nur eine Abkürzung für dieses Kupferdreieck ist.
Dann habe ich irgendwie gesagt, okay, A und B sind irgendwie nicht so ein Paar, deswegen können wir irgendwie sagen, kommt 3 kann nicht vorkommen.
Das habe ich gar nicht ausgeschlossen, glaube ich, einfach von vornherein davon.
Ja.
Rein formal, theoretisch könnte man. Ja.
Ja, wie gesagt, da gibt es verschiedene Grade an Fehlanteilen.
Ich bin Physiker, ich kürze auf D nach DX.
DX gleich 1 durch X.
Ja. Gut. was können wir jetzt sagen? Nach IV können wir annehmen. Oder sagen wir besser so, Folgezustände von PN. Sind genau solche einfachen Parallelkompositionen, wobei diese RI, ich schreibe es jetzt mal so semiformal, oder oh, eigentlich ist es sogar formal.
Das ist richtig, würde ich sagen. Also.
Genau. Gut. Was habe ich da geschrieben?
Eben anwenden und dann kriegst du ja
den also dann was irgendwie klar ist, ist, dass auch alle Zustände, die ich von dem P n plus 1 erreichen kann, auch von dieser Form sein müssen, wo halt hier jetzt statt n n plus 1 ist. Klar.
Was sind genau die Folgezustände?
Also die Folgezustände sind die, die in endlich vielen Schritten irgendwie erreichbar sind. Ja.
Also das klingt erstmal nach
ja, also nicht von unmittelbar aus
erreichbaren Zustände, würde ich in der Klarheit halber sagen. Der Folgezustände
ja, okay.
Ist nach genau in einem Schritt.
Okay. Folgezustände ist kürzer. Aber Folgezustände ist kürzer.
Ja, ja.
Ja. Also wir haben es jetzt zumindest gesagt.
Man könnte auch sagen, die Zustände des LTS von PN, ne?
Genau. Okay. Durch Traces erreichbare Zustände.
Alle
Zustände. Nee, durch Traces erreiche ich nichts.
LTS. Bis auf den PN plus 1.
Ja. Den ist, wie gesagt, vorstellungsvoll, aber vielleicht doch lieber nicht gibt, weil wir ihn als Abkürzung nicht
wissen.
Oh Gott.
Spalterei.
Nein, keine Parallelkomposition. ja, genau, weil man sieht irgendwie immer, man kann immer nur COM1 oder COM2 anwenden und alles, was man damit irgendwie erreicht, ist dann irgendwie vorne sowas, was die richtige Form hat und hinten auch was die richtige Form hat. Und jetzt muss man halt irgendwie überlegen, dass die auch tatsächlich alle erreichbar sind. Erreichbar, dann können wir sagen, wir geben uns die einfach vor und
Also, und wir sagen, wir haben so eine Herleitung von dem hier mit einem Wort W aus AB Stern. Ja, und dann können wir eben
dann brauchst du B, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, es reicht, wenn du A in ein Wort mit reinnimmst. Du kannst von Pn aus auch mit N mal, also so oft wie du da
quasi. Achso, ja. Ja, gut, oder damit.
Ja, gut, klar kannst du es mit reinnehmen, aber ich glaube, mit dem.
Ja,
gut.
Okay, ich kann auch hier einfach sagen, Akt. Das ist halt das Entscheidende. Also eigentlich wollte ich auch nur darauf hinweisen, dass das W halt ein Wort ist und nicht nur ein, nicht nur eine Aktion. Gut, dann wissen wir irgendwie das hier. Wobei wir halt dieses COM1 so oft anwenden, wie wir halt, wie er das W-Buchstaben hat. Genau, also ich nehme halt wirklich an, dass ich hier irgendwie so Klammern habe. Also ich muss hier halt COM1 machen.
Ja, sonst muss man eben entsprechend anders nochmal COM irgendwas anderes darstellen. Nicht klar.
Na gut, und jetzt. Und wenn jetzt dieses rn plus 1 von der Form b.q ist, dann müssen wir halt nochmal com2 und act verwenden. Und ja, wenn man jetzt die Haarspalterei bis zum Gipfel treiben will, dann könnte es natürlich hier sein, dass dieses Wort w irgendwie leer ist. Und dann müsste man sagen, okay, genau genommen erhalte ich dann erhalte ich irgendwie die n plus 1-fache Parallelkomposition von Q erst, wenn ich einmal B und dann A angewendet habe, weil ich davor eben bei B n plus 1 bin. Gut, ja. Also, um es anzuschließen, also die Größe ist dann eben 2 hoch n plus 1. Plus 1, weil ich eben den einen am Anfang habe und diese 2 hoch n plus 1 vielen, die eben von dieser Form sind.
Sehr mathematisch.
Ja.
Ja, also es gehört hier mit dazu die Beobachtung, dass wenn ich also einmal jetzt induktiv mitstelle, dass also die Zustände des LTS gerade diese Parallelkomposition der A1 bis Rn plus der bis Rn sind, dass diese Zustände alle nur Übergänge A oder B machen und deswegen nie COM3 zum Beispiel ein. Okay, letzte Aufgabe.
Mochte die irgendwie?
Ja, da ist noch ein bisschen was zu tun nachher.
Das ist so wie diese Auszählleine. Es gibt drei Aufgaben bei der letzten Aufgabe. Ich krieg die zweite. Da steht nur, was bedeutet der Mathe gehalten? Das ist für den, ja. ja, und wie kann man ein CCS auch sagen, dass man einen CCS-Prozess übersetzen kann? Ja, das ist auch trivial klar. So einen Mathematikerspruch zu klauen.
Ja, ich zitiere immer gerne irgendwie Wilhelm Sanders Algorithms. Also wenn das erste Mal, als an irgendeiner Stelle clearly irgendwas sagen, da eine Fußnote dran haben, note that most errors in mathematical texts are at or near occurrences of the word clearly.
Das stimmt.
Oder wahlweise trivial.
Ja, es ist so gut und irgendwas trivial klar. Also
ja, clearly ist aber noch verdächtiger.
Ja,
das ist wirklich trivial.
Ja,
also.
Ja, stimmt. Am besten sind dann die, wo dann danach wirklich was total falsch steht, wo dann irgendwie erklären, ja, man sieht doch durch das Aufgucken, das gilt. Und dann kann man zeigen, dass es falsch ist. Okay.
Also, ich habe Aufgabe 3 soll man zeigen, dass man aus einem LTS eine Prozessdefinition angeben kann. Wir haben also ein LTS. T. Der Form.
Q. Das ist die
Menge der Zustände. Die Aktionen. Und die möglichen Übergänge. So, und jetzt kann man für jedes QI, Element Q, kann man einen Prozessnamen einführen. Einfach PI genannt. Und die Definition von diesem Prozess ist dann folgendermaßen. Man hat Aktionen. Vor weiteren Prozessen. In meiner ursprünglichen Fassung hatte ich dann noch plus AN und PN, aber das wäre dann endlich. Das sieht jetzt mal offen.
Insofern verwendet man geschickterweise ein Summenzeichen.
Ja, ja, einfach Punkt, Punkt, Punkt.
Also so endliche.
Nicht? Ist sie irgendwie auf Punkt, 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 dass es irgendwann aufhört?
Nee, die Definition von Punkt, 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 ohne was dahinter ist, dass es immer weiter geht. Ja. Nur, dass man schon reinlesen kann, ist, dass es abzählbar ist. Auch das muss
so
nicht gegeben sein.
Summe über irgendeine Indexmenge i.
Ja. Okay, und
ja, ich habe dann Index-Menge. Ich habe das gar nicht gemacht, ich habe einen Text geschrieben.
Ja, jetzt einmal im Chor, wie heißt die Indexmenge eigentlich? Im Sinne einer Notation darf auch kein Razor.
Ich habe halt Q in Klasse, oder?
Nee, Q ist Q-Menge.
Q-Menge, ja. Ich habe halt die Index Q gemacht, weil es für jeden Prozess Q eben eine solche Indexmenge von Folgezuständen gibt. Das war so mein.
Ach so, verstehe. Ja. Naja, gut, also wir bleiben rein.
Und man kann auch einfach nur I nehmen, ja. Je nachdem, wie man es halt macht.
So. Und so weiter.
Es kann natürlich prinzipiell auch sein, dass es gar keinen Übergang gibt. Also wenn es keine solchen Übergänge gibt, dann ist CI einfach.
Ja, würde aus der Summennotation einfach so rausbraten, ja, genau. Weil ja leere Summe dann 0 ist, ne? Per Definition.
Da hätte man sich das ersparen können. Ja.
Eigentlich kann man es sogar noch schöner machen, wenn man die Summe irgendwie macht mit für alle Alpha aus, also für alle Alpha, dann für den Fall, dass es einen Übergang gibt mit QI, Teil dieses Paares, dann gilt
das auch wieder zu. Ja, genau.
Aber eigentlich müsste man es wahrscheinlich so machen, ne?
Ja. Also hier ist jetzt fertig, ne? Also das ist jetzt schon mal die. Also so. Jetzt kommen da ja noch die anderen Aufgabenteile. Ich schlage einmal hier Notation vor, die so ein bisschen frecher noch ist. Also man sollte sich nicht genötigt sehen, eine Menge als zusammengesetzt aus indizierten Einheiten zu sehen. Ja, also eine Menge kann man auch einfach als halb aus ihren Elementen zusammengesetzt ansehen. Das heißt also hier können wir statt QI einfach Q sagen und dann nennen wir das Ding eben PQ. Noch etwas frecher würde man sagen, ohne Einschränkung ist also Q eine Teilmenge der Prozessnamen. Clasht, dann fällt einem auf, dass das Ganze so ein bisschen damit clasht, dass wir mal gesagt hatten, die Menge der Prozessnamen sollte vielleicht abzählbar sein, aber haben wir das überhaupt gesagt?
Ja, doch.
In dem Moment klappt das natürlich nicht mehr, also das ist alles natürlich, ja, also wir setzen dann schon voraus, dass es also genug Prozessnamen gibt, um all diese Elemente von Q zu benennen. Die Schwierigkeit hat man aber egal, wie man das notiert. Ja. So, und dann ist hier einfach PQ gleich def Summe und Summen kann ich auch ein bisschen liberal mal indizieren, also zum Beispiel über alle Alpha und Q', sodass Q Alpha Alpha-Übergang nach Q' macht. Alpha und Q'. P. War ich schon in meiner noch liberalen
Situation. Also das kann man machen. Ein legales Summenzeichen, genau.
Okay, dieses war der erste Streich, nicht? So, jetzt kommt die zweite
Aufgabe. Man kann zeigen, dass ein CCS-Prozess übersetzbar ist in BPA, weil ein CCS-Prozess nur ein punktiertes LTS ist. Und wenn ich das LTS übersetzen kann, dann kann ich auch das punktierte LTS übersetzen und damit habe ich den Prozess übersetzt.
Genau. Nicht? Dann irgendwie später noch mehr Zeugs, glaube ich, nicht? Das braucht man alles nicht mehr. Ne?
Also ja. Semantik erhalten, was das bedeutet, was erhält irgendwie Bedeutung.
Ja, nicht? Gut, wie ist das korrekte Diagramm für die Semantikerhaltung?
Ja.
Es gab nur an einer Stelle ein Diagramm, aber da habe ich es jetzt rein notiert, insofern ist das dann geschummelt.
Ja, das wäre dann. Ich habe hier. CCS und dann gibt es da die Semantik, die mir ins LTS geht. Und ich habe BPA, nachdem das eine Teilmenge ist, habe ich hier auch die gleiche Semantik und ich habe mir jetzt ja hier diese Übersetzung konstruiert und das ist hier.
Ich kommutiere dieses Diagramms, nicht? Das heißt Semantikerhaltung. Jo, ne, das ist also schnell argumentiert und jetzt kommt also diese rätselhafte letzte Aufgabe, ja, die also verlangt, dass man also jetzt hier zeigt, dass...
Da habe ich ein Fragezeichen gekriegt, immerhin. Ich war scheinbar nicht so verständlich, was ich ausdrücke.
Fragezeichen heißt, hä?
Ich habe eins so in etwa gekriegt.
Ich glaube, das ist immerhin schon mal so. Also was hier gezeigt werden soll, ist, dass also... anhand des Informationsstandes, den wir jetzt hier haben, wir mindestens einen exponentiellen Blow-up kriegen, wenn wir von CCS nach BPA übersetzen. Ja? Wir wissen aus der Vorlesung, dass es sogar noch viel, viel schlimmer ist, weil wir ja wissen, dass es CCS-Definitionen gibt, die sogar ein unendliches LTS definieren und das würde uns dann hier nach dem Verfahren hier also eine unendliche BPA-Definition geben. Nicht? Aber gut, das kann man dann retten mit dieser Fußnote, ja, also klar wissen wir, aber man kann jetzt, man sieht hier, dass also dieser Blow-up, denn also dieser nur exponentielle Blow-up, dass der sogar dann ins Spiel kommt, wenn man also extrem restriktive rekursive Definitionen nur erlaubt, nämlich Rekursion praktisch nur unter BPA-Termen. Ja? Also wenn ich sage, ich lasse praktisch nur rekursive Definitionen in BPA zu und bilde dann darüber nicht rekursive CCS-Termen, ja, selbst dann bekomme ich noch einen exponentiellen Blow-up. Das war das Format, was wir bis dahin immer gesehen hatten. Nicht? Wir haben halt so rekursive Definitionen in BPA, wie zum Beispiel U und S. Ja? Nicht? Das sind ja extrem harmlose Definitionen. Und dann gucken wir uns darüber gebildete, komplizierte Prozesse, wo wir Parallelkompositionen und Verstecken und sowas alles verwenden. Ja? Die noch viel bösartigeren Beispiele in der Vorlesung, die kamen ja daher, dass wir also Rekursion getrieben haben, wo wir rekursiven Aufruf des Prozesses unter einer Parallelkomposition oder sogar unter einer Restriktion oder einer Umbenennung hatten. Ja? Mhm. Nicht? Daher kamen dann diese riesengroßen LTS, die wir da kriegten. So, nicht? Mal nach abholen, das haben wir jetzt hier nicht nachgerechnet, dass es also weniger schlimm ist, wenn wir Rekursion nur praktisch unter Präfix und Plus zulassen. Okay, also das ist das, was hier so am Geist dahinter steht. Und man beobachtet zunächst mal die Übersetzung, die wir jetzt haben. Wie läuft die? Die übersetzt also von CCS nach LTS und von LTS nach WPA. So. Und die Frage ist jetzt, gut, wenn das Semantik erhalten ist, ja, ich kann, wenn das Semantik erhalten sein soll, kann ich aber im Schritt von CCS nach LTS nichts einsparen, definitionsgemäß. Ich kann nicht dasselbe LTS durch ein noch kleineres darstellen, weil ich ja nicht irgendwie jetzt Monologiesimulation oder sowas rechne, sondern ich würde wirklich dasselbe LTS darstellen. So, und dann kommt also der Schritt von LTS nach WPA. Und die offene Frage ist also, kann ich was einsparen, indem ich jetzt also ein LTS in schlauerer Weise als ein WPA darstelle, also in WPA darstelle, als ich das hier mache. Nicht? Das ist jetzt hier eine schöne allgemeine Darstellung. Es könnte ja sein, dass das irgendwie im Spezialfall jetzt, oder wenn ich das dann schlauer und hoffe, wenn ich das anstelle, irgendwie so zinkert. Gut, und die Aufgabe war hier also effektiv zu zeigen, dass das nicht der Fall ist.
Ah. Dass
man also nicht, also im Wesentlichen nicht mit einer kleineren WPA-Definition wegkommt, als wir sie hier stehen haben. Und dazu braucht man die umgekehrte Abschätzung, ja, dass dieses nicht mit was Kleinerem wegkommt, das kann man eben ummünzen in eine Abschätzung gegeben, einen WPA-Ausdruck, wie groß ist höchstens das LTS, was er definiert.
Soweit
waren wir auch schon. Ja. Das ist das, was ungefähr da steht. Und dann ist natürlich die Frage, gut, da muss man eben also abschätzen, das LTS, was man kriegt, die Größe des LTS durch die Größe der WPA-Definition, die man reinsteckt. So, da war offenbar schon etliches an Unklarheit da vorweg, was ist denn die Größe dieser WPA-Definition? Ja, und gemeint ist damit, also was man damit typischerweise meint, ist die Menge Tafelplatz, die man damit verbraucht. Ja, also nicht, also wie viele Symbole stehen denn da eigentlich?
Nicht? Also ich habe Anzahl Prozessnamen, Anzahl Präfixe, Anzahl Symbole.
Anzahl Symbole insgesamt, Anzahl Plus. Ja, also, na, also ich habe irgendwie einen Haufen rechte Seiten und ich sehe einfach die Größen all dieser rechten Seiten in der Prozessdefinition zusammen. Ne? Also der evidente Begriff von Größe, wenn man so will. So, ja, man denkt linear. Ja? Also ich habe im Grunde in diesem sehr restringierten sprachlichen Fundus, den der WPA bietet, habe ich keine Möglichkeiten, jetzt groß irgendwie riesengroße LTS zu erzeugen aus einer kleinen Definition. Und also man versucht erstmal zu zeigen, wie näher. Und das ist tatsächlich so, die Frage ist, wie macht man das? Also jetzt, und ich hatte als Hinweis geschrieben, man muss dafür also was Stärkeres zeigen. Man muss eine Beschreibung dieses LTS, das ich aus einer WPA-Definition erzeuge, beweisen. Da kommt jetzt also erstmal die nullte Frage. Was wäre also eine mögliche Eigenschaft dieses LTS, die mir dann eine Größenabschätzung liefert? Genauer gesagt geht es mir also bei der Abschätzung der Größe des LTS erstmal um die Anzahl Zustände, auch wenn das noch nicht alles ist, was in so einem Ding drin steckt, nicht? Also das hat ja dann die Vorgänge noch nicht beschrieben, aber dann bleiben wir mal bei der Anzahl Zustände. Wie könnte ich die Zustände beschreiben, die ich so aus einer WPA definiere?
Anzahl Prozessnamen, die sind WPA.
Ja, ich will ja noch gar nicht zählen. Ich will eine Beschreibung haben, was für Zustände kriege ich. Ich habe gegeben, man probiere das doch mal aus. Also immer experimentell vorgehen ist immer gut, solange man nicht glaubt, damit was zu beweisen. Also das haben wir, ich habe hier P gleich A Punkt B Punkt P plus C Punkt Q und Q gleich A quer Punkt P oder so. welche Zustände kriege ich?
Zustand B.
Genau. Was noch?
B.P.
Q.
Q. Ne, es ist ja Q. Also, ja.
Ich gehe von P aus.
Ich gehe von P aus, ja. Ist egal, nein, ich gehe von P und Q aus. Das war's.
Ne? Ja.
So. Okay, wenn ich mir das so angucke, ja. So, nehmen wir das, lassen wir nochmal einen hier reinnehmen, vielleicht so plus. Okay. Wie wär's denn damit so? Dann kommen noch welche, kommen jetzt noch dazu.
B.A.Q.
So. Das denke ich, wenn sie jetzt. So. Ja, also, was für Zustände kriege ich in diesem LTS?
Ich könnte irgendwie, so argumentieren, von jedem Zeichen in einer rechten Seite aus gibt es höchstens einen Zustand, dessen String eben bei diesem Zeichen anfängt.
Ja. Etwas weniger kompliziert ausgedrückt, also ich bekomme als Zustände die Teilterme der rechten Seite.
Ja, und damit hat man dann halt, also mit dem, was ich gesagt habe, hat man dann auch schon, dass es linear viele sind.
Ja, das hat man auch mit dem, was ich sage, wenn man eben weiß, dass ein Term immer genau Teilterme hat. Je nachdem, wie man die Größe eines Terms definiert, sinnvollerweise wird man es typischerweise so machen, dass die Größe des Terms gerade gleich der Anzahl seiner Teilterme ist.
Ja.
Ja, okay, also, ne, gut, das ist jetzt aber nur ein Experiment, ja, dass mir also eine Hypothese naheliegt. Ja, also die Zustände des LTS, also durch eine BPA-Definition, das durch eine BPA-Definition definiert wird, die Zustände, die sind gerade. Also alle solchen Zustände zumindest sind Teilterme der definierenden Terme. Ja, und wie zeigt man das?
Regeln anwenden?
Ja, Regeln anwenden, nicht? Also, nicht? Das ist das, was ich meinte mit Induktion über die Herleitung.
Ja.
Ich zeige, dass das also stabil ist unter Herleitung von Übergängen. Ja?
Gut, P, also wenn ich jetzt bei P anfange, oder bei einem von den Zuständen, die ich auf der linken Seite steht habe, dann kann der die Zustände machen, die halt def von diesem Zustand macht. Und der ist ja dann. Der kann halt von zwei Formen sein, es kann eine Summe sein oder direkt einfach nur so eine Kette von Action-Prefixes. Wenn es eine Summe ist, dann ist der Übergang, also dann kann ich das induktiv darauf zurückziehen, dass ich einen Zustand mache, der so ist, wie wenn es nur Action-Prefixing wäre. Und wenn es Action-Prefixing ist, dann bekomme ich offensichtlich einen Teilterm.
Nicht? Also nochmal ein bisschen. Genau, ne? so in etwa läuft das. Nicht? Also, was haben wir? Ich meine, was ist genau die Induktion? Vielleicht kann man es sogar gegenüber dem, was ich vorhatte, noch vereinfachen. Also, ich mache erstmal, was ich vorhatte war, dass man Induktion über die Herleitung macht. Ja, also sei. So, was wollte ich genau durch Induktion zeigen? Moment. So, C in P und P' sind BPA-Terme mit Pi Alpha Pi Strich. Ja. Und ich behaupte, Pi ist Pi Strich ist Teilkern von Pi. So, so, und der Beweis, den ich mir dazu dachte, war Induktion. Über die Herleitung von diesem Ding. So, zwei Fälle. Einmal so ein Übergang hier. Haken. Ja, also wenn ich, das hier ist ein Teilkern von dem da. So, fertig. Und nächster Fall. Ist diese. Jetzt stelle ich die Induktionsvoraussetzung zu. Hier, für diesen hier ist es schon richtig. Nicht? Also ich habe das Alpha vergessen. Für diesen ist es schon richtig. Also ist P' ein Teilkern von P. Also auch von P plus Q, weil P ja wiederum ein Teilkern von P plus Q ist. Ja. Gut, und wenn ich mir das angucke, dann stelle ich fest, okay, nachdem ich einmal jetzt am Anfang so das Natürliche ist, dass man sagt, Induktion über die Herleitung, wenn man es dann gemacht hat, dann sollte man vielleicht nochmal überdenken, welche Induktionsprinzipien man braucht. Man sollte immer möglichst einfache Induktionsprinzipien verwenden und man sieht, dass einem hier tatsächlich sogar reicht, Induktion über die Struktur der linken Seite, über die Struktur von P. Denn hier habe ich auch einen Term einfacherer Struktur und hier Moment, ja, hier habe ich dann, gut, hier habe ich dann so einen trivialen Induktionsschritt, wo ich im Prinzip die Richtigkeit der Aussage für P voraussetzen könnte, das dann aber nicht brauche. Ne? Ja, nicht, das heißt, dann habe ich also gezeigt, dass also die so, wenn das nicht, und wenn also das hier gilt, dass ich also immer nur so, nicht, dann habe ich jetzt noch hier, nicht, das ist also jetzt zunächst mal WPA-Term nur ohne Namen, ja, und dann muss ich noch drauf kommen, dass ich dann natürlich noch meine Namen da auch noch drin stehen habe und von den Namen immer nur Übergänge mache, die also kommen von ihren definierenden Termen. Ja, also ich habe hier jetzt noch nicht diese Con-Regel benutzt, die man dann nimmt, um die Namen aufzulösen. Nicht? Das heißt, dann bekomme ich also gerade das, das, was erreichbar ist, genau das, das ist, was eben Teilkern der rechten Seite jeweils ist. So, nicht? Und damit besteht das LTS eben nur aus linear vielen Zuständen. Was eben umgekehrt bedeutet, dass ich also um ein LTS zu beschreiben, immer einen WPA-Term brauche oder eine WPA-Definition brauche, die mindestens so groß ist wie das LTS, was ich beschreibe. Insofern ist da nichts mehr abgrenzt. Jo. Gut, dann sind wir durch und Fragen.
Ja, diese Induktion über Herleitung, das ist irgendwie noch für mich noch ein bisschen schwarze Magie, aber das ist halt so. Ja. Kenne Induktion nur über N.
Ja, ja, das ist eben Logik und Semantik, nicht? Da, da wird über alles induziert, was das Zeug hier ist. Nicht? Aber, wie gesagt, noch lange nicht so schlimm wie die Mathematik, wo das also im Zweifelsfall dann die Höhe eines Jahres ist.
wenn ich mit der Definition von Größe der Prozessdefinition gearbeitet hätte, denke ich, hätte ich drauf kommen können, aber das so war halt. Also so mit meiner Definition von Prozessdefinitionsgröße wäre die Aussage auch irgendwie, glaube ich, falsch gewesen. Oder?
Ja, genau. Nicht? Also wenn es nur die Anzahl der vorkommenden Prozessnamen ist zum Beispiel, also natürlich kann ich Prozessnamen massiv einsparen. Ja, also wenn ich kann einen riesengroßen Kreis hinschreiben, ja, da brauche ich nur einen Prozessnamen für und dann stapelweise Präfixe. Nicht? Und am Ende verwende ich nochmal einmal wieder den Prozessnamen, kann ich natürlich unbegrenzt große LTS beschreiben. Ja. Nicht? Das ist kein Problem. Ja, also das reicht als Abschätzung nicht hier.
Bis Sonntag. Ja, war irgendwie nicht so ganz klar, dass man das noch beweisen muss, dass das tatsächlich dann die, sagen wir mal, dass das dann ein LTS in einer bestimmten Größe erzeugt. Für mich war irgendwie dieser Übergang trivialerweise klar der einzig mögliche.
Ja, das reicht nicht. Ne? Also ja, die offensichtliche Übersetzung, ein Blow-up erzeugt, reicht eben nicht, um zu zeigen, dass der Blow-up tatsächlich notwendigerweise entsteht.
Ja, gut.
Ja, gut, dann kann er weiter die Fragen lesen, dann kann man auch heute die Fette kriegen gehen.
Ja, aber die ganze Stunde jetzt mit Übungskreatur verbleibt.
Ja, das ist so meine übliche Intention.
Achso, das ist geplant.
Okay, das ist ein Kurs mit Übung hier. Nicht? Also,
das heißt, da ist dann alle
drei Wochen. Das macht sicher auch mal Zettel gegeben, mit denen wir länger zu wachsen als eine Sitzung.
Okay.
Das hier war ja ein einfacher Glück.
Muss ich jetzt Angst haben? Okay, also diese Logik-Induktionssache, das ist irgendwie noch neu für mich.
Das ist schön erklärt, wenn man mal guckt in das Buch von dem Winskill, Formal Semantics of Programming Languages. Das ist ja nicht das, was wir hier machen, aber der hat da schön motiviert, insbesondere auch Beispiele, wann man zum Beispiel strukturelle Induktionen über Terme macht und wann man die Induktionen über Herleitungen macht und sowas nicht.
War das irgendwann in der Informatik dann normal? Also Physiker machen nur Herleitung, Induktion über N oder sowas normalerweise. Also
du kennst halt jetzt aus einem Kurs, den ich über so Beweisassistenten.
Achso, okay. Es ist sehr interessant, dass es da ja scheinbar Programme gibt, die das automatisch für einen machen. Das
wusste ich auch noch nicht.
Da ist diese Induktion über solche Herleitungen einstellig.
Das Einzige, wo mir sowas mal untergekommen ist, war, als ich mich jetzt im Rahmen meiner Masterarbeit Cylindrical Algebraic Decomposition beschäftigt habe.
So in der Mathe.
Das ist doch ein Movie, oder?
Ja, schon. Und das Problem ist aber, dass ich herausgefunden habe, dass das Problem wohl einfach nicht in polynomialer Zeit lösbar ist und damit für mich
unbrauchbar.
Ja. Also,
das ist schon eine polynomiale
Zeit. Also, diese wunderschöne Gruppe der Probleme, die in polynomialer Zeit auf polynomialen Prozessoren lösbar ist.